Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mit diesen Worten aus der Bibel, aus 1. Petrus 5, mit unserem Losungswort, begrüße ich euch alle sehr herzlich zu unserem Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, und ich freue mich, dass Helmut Weil heute wieder da ist. Heute wieder da ist, um hier vorne zu predigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die halbe Stunde Predigt das eine ist. Aber die Vorbereitung, sich Gedanken zu machen, was möchte ich an Gottes Wort weitergeben und sich da einzulesen und sich Gedanken zu machen, es niederzuschreiben, das erfordert viel Zeit. Und danke, dass du diese Zeit und Energie aufwendest und uns heute die Predigt gibst. Danke dafür. Umkehr im menschlichen Leben ist das Thema der heutigen Predigt. Und da ich schon oft in meinem Leben, was fast 60 Jahre alt ist, mal auf Umwegen war und umkehren musste, bin ich gespannt auf das, was Helmut, du uns heute zu sagen hast. Bevor wir das erste gemeinsame Lied singen, Anker in der Zeit, möchte ich beten und bitte euch, trotz des heißen Wetters dazu aufzustehen. Danke, lieber Vater im Himmel, für diesen Tag, den du uns schenkst. Danke für den Sonnenschein, für die Wärme und hab Dank für die Gemeinschaft, die wir haben hier im Gottesdienst und im Anschluss daran zu Kaffee und Gebäck und kurzen Gesprächen. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du dabei bist in unserem Gottesdienst hier und überall da, wo heute Gottesdienst gefeiert wird. Wir fühlen uns verbunden mit all den Menschen auf der Welt, die an dich glauben, die dich als ihren Herrn ansehen und die heute zum Gottesdienst zusammenkommen. Und wir bitten dich um deinen guten Segen, dass du uns verstehen lässt, was du uns zu sagen hast heute und dass wir etwas mitnehmen können für unseren Alltag. Amen.
Ich lese ein Gebet von Rainer Haag. Ein neuer Anfang. Menschen glauben, am Ende zu sein. Menschen haben das Vertrauen in sich selbst aufgegeben. Menschen sind zerbrochen, verzweifelt, ohne Hoffnung. Menschen haben ihren Glauben an dich, Gott, verloren. Ich danke dir, Gott im Himmel, dass du keine hoffnungslosen Fälle kennst. Ich danke dir, dass es für einen neuen Anfang niemals zu spät ist. Ich danke dir, dass du nicht aufhörst, uns zu rufen. Ich danke dir, dass du in heillosen Zuständen und für heillose Menschen dein Heil bereithältst. Amen. Ich lese aus Joel 2, die Verse 12 und 13 und aus Kolosser 3, die Verse 8 bis 12. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen, kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück, denn er ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden bestraft. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voller Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld.
Ich freue mich, Ich freue mich über das wohl wichtigste und zugleich frohmachendste Wort der Bibel zu reden. Was könnte das sein? Liebe. Geborgenheit. Erlösung. Oder mit F vielleicht wie Freude und Friede. Oder mit G wie Güte und Gnade. Oder mit H Heil und Herrlichkeit. Große Worte, schöne Worte. Wir könnten so weiter buchstabieren. Das lebensrettendste und das Wort, das uns die größte Freude schenkt, das ist ein anderes. Das ist Buße. Buße, weil Buße das Tor für die Ewigkeit ist, zum ewigen Leben. Buße ist die Voraussetzung dafür, dass das, was Jesus am Kreuz vollbrachte, mir gelten kann, für mich persönlich wirksam werden kann. Erst dann gilt mir sein Erlösungswerk. Erst dann ist Erweckung möglich. Im Umkehrschluss heißt das konsequenterweise, dass sein Tod für mich bedeutungslos, unwirksam war, wenn ich nicht in der Buße lebe. Und darum ist die Aufforderung Jesu am Anfang seiner gesamten Verkündigungsarbeit: tut Buße. So steht es in Markus 1, Vers 15. Darum ist dieses Wort so existenziell wichtig. Und warum ist das so? Weil sich Buße auf mein Eingeständnis bezieht, dass ich vor dem heiligen Gott Sünder bin. Dass ich Vergebung brauche. Es geht darum, Reue für begangene Sünden zu zeigen, mich ändern zu wollen und womöglich Wiedergutmachung zu leisten. Kurz, es geht um Umkehr. Wir hörten es schon. Bis hierher ist Buße wie ein enger Durchgang, an dessen Ende aber dann die befreiende, ich sag's mal ganz fromm, erlösende Weite göttlicher Seligkeit steht. Darum ist das Wort von der Buße, der Umkehr, das frohmachendste Wort in der Bibel. Und dabei ist zu unterscheiden zwischen Umkehr zu Gott als einmaliger Akt, als einmaliger Schritt und das zweite, Umkehr als Änderung, als Umwandlung des Lebens. Zum ersten, Umkehr als einmaliges Ereignis. In der aramäischen Sprache Jesu hat Umkehr den Sinn von Kehr zurück zum Ursprung. Was diese totale Hinwendung zu Gott bedeutet, das haben bereits die Propheten eindringlich und deutlich gesagt. Der Prophet Joel sagt das so, wir hörten es eben. Darum, so lautet der Anspruch des Herrn, kehrt jetzt um zu mir mit ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, diese Äußerlichkeit. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Er ist ja gnädig und barmherzig, langmütig, also langsam zum Zorn. Und reich an Güte. Das bleibt das ist gültig. Kein Mensch, auch kein heutiger Theologe, hat das Recht und die Vollmacht, die biblischen Bußrufe zu verändern oder sie zu vernachlässigen. Hören wir diese Bußrufe heute noch in der Verkündigung der Kirchen und Gemeinden? Vielmehr tritt im Umgang mit Fehlverhalten an die Stelle von Schuld die Schamkultur. An die Stelle der Schuldkultur tritt Schamkultur. Wir schämen uns unsere Schuld vor Gott und der Welt und gegebenenfalls vor dem anderen einzugestehen. Vielleicht warten wir auch deshalb noch auf Erweckung. Wenn ein Mensch die Botschaft von Jesus Christus und vom neuen Leben hört, dann ist er vor die Entscheidung gestellt. Er kann die Botschaft annehmen oder ablehnen. Immer löst das aber eine Entscheidung aus, bedeutet eine Zäsur, einen Wendepunkt seines Lebens. Man kann also genau genommen so wenig in das neue Leben hineinwachsen, wie man nicht in eine Ehe hineinwachsen kann, ohne jemals geheiratet zu haben. Auf die Spitze getrieben würde das bedeuten, ein Christ ist derjenige, der sich dafür hält. Ist das so? Im Neuen Testament ist aber Buße immer ein Akt der Umkehr. Der Anfang neuen Lebens und der Empfang des Heiligen Geistes. Wir hörten es, es geht um einen neuen Anfang. Sicher braucht da mancher eine längere Zeit der Information und der inneren Auseinandersetzung mit dem Gehörten. Irgendwann steht dann aber doch jeder vor dem Entschluss, sich dem Ruf Jesu zu beugen und ihm zu folgen oder ihn zu verweigern. Aber wenn ich ihm folge, dann aber bekomme ich die Freude, die eine andere ist als die, die die Welt kennt. Da da wird sogar Freude unter den Engeln im Himmel sein, heißt es. Das berichtet ja die Bibel so, sonst an keiner anderen Stelle. Wunderbar, wenn Gott das dann noch in der Taufe vor der Gemeinde festmachen kann. Das war das Erste. Buße, Umkehr als einmaliger Akt. Und dann geht es weiter. Dann kommt die Umkehr als Lebensaufgabe. Nach dieser einmaligen Entscheidung, der Hinwendung zu Gott, beginnt der Weg des Christen. Vieles wird anders. Wir müssen umlernen, umdenken. Dabei gibt es Rückschläge. Rückschläge in alte Lebensmuster, die wir treffend als Sünde bezeichnen. Sünde deswegen, weil sie nicht dem neuen Leben entsprechen. Und dann kommt wiederum Buße ins Spiel. Zur Buße, zur Umkehr gerufen werden wir, die wir auf dem falschen Weg sind. Martin Luther hat die Reformation mit dem Satz eingeleitet: Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, dann hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen eine Buße sei. Zitat Ende. Es ist klar, dass damit nicht eine ständige Wiederholung der Umkehr vom Ungläubigen zum gläubigen Menschen gemeint sein kann. Es geht um was anderes. Es geht um die tägliche Veränderung eines glaubenden Menschen und die bedeutet das Hineinwachsen seines Denkens und Handelns in die Art Jesu. Wir müssen uns an Jesus orientieren, der für uns Maßstab und Richtung geworden ist. Im Griechischen bedeutet Buße, denkt um. Ein Denken, das die Gesetze der Physik überschreitet, ist die Metaphysik. So ist es auch mit der Aufforderung Jesu zur Buße. Es geht um ein neues Denken. Ein neues Denken, das den bisherigen Rahmen eingeübter Verhaltensweisen sprengt. Erst mit der Umkehr beginnt die Verwandlung, die Metamorphose. Sie muss beginnen und spürbar vorankommen. Mit 18 Jahren bin ich zum Wehrdienst eingezogen worden. Das veränderte mein Leben total. Alle bisherigen Rechte, mein Leben frei zu gestalten, hörten damit schlagartig auf. Dabei hatte ich als 18-Jähriger doch gerade erst damit begonnen. Der NATO, ein kleiner Exkurs, gehörten damals 10 Mitgliedstaaten an, die den Westen gegen die Länder der gesamten Sowjetunion und des Warschauer Paktes sichern mussten. Zum Vergleich, heute stehen 32 NATO-Länder gegen nur Russland und Belarus. Entsprechend oft wurden wir damals durch den sogenannten NATO-Alarm in Kampfbereitschaft gesetzt. Im Ernstfall musste ich zur Verfügung stehen, auch wenn ich vorher an eine solche Möglichkeit nie gedacht hätte. Mit meinem ganzen Leben zur Verfügung stehen. So fängt der Gehorsam an. So galt es, umzudenken. Mit der atomaren Aufrüstung hielt man sich diesseits und jenseits des eisernen Vorhangs damals in Schach. Heute kontrolliert ein Atomwaffensperrvertrag die Verbreitung nuklearer Waffen. So hat uns Gott mit 80 Jahren Frieden beschenkt. Zollen wir ihm unseren Dank? Oder betrachten wir das gedankenlos als unseren selbstverständlichen Besitz? Hier kommt Buße ins Spiel, unser Umdenken. Jesus sagt, tut Buße. Nach der Zeit narzisstischer Diktatur und der Vernichtung von 6 Millionen Juden durch die Deutschen genießen wir heute die Errungenschaften einer parlamentarischen Demokratie, die uns Freiheiten der Meinung, der Reisen, der Bildung und des Glaubens gewährt. Stellen wir uns ausreichend dagegen, wenn diese Freiheiten mit Füßen getreten werden? Uns wurde dieses Leben ermöglicht, ob es unsere Politiker bewusst mit Gott bewirkten oder demonstrativ den Gottesbezug in ihrem Amtseid ablehnen? Stehen wir selbst oder stehen wir stellvertretend von Juden aller, Entschuldigung, stehen wir stellvertretend für sie bei Gott für sie ein? Jesus sagt, tut Buße. Durch die Einbürgerung von Juden aller Nationen in Israel, dem auserwählten Volk Gottes, wie es in der Bibel lehrt, werden die Israelis immer säkularer, immer unbiblischer. Auf die Spitze getrieben wurde das am 7.10. vergangenen Jahres, als auf dem Nova-Festival 3000 Menschen zu sogenannter Psytrance-Musik in psychedelischer Zustand um eine Statue namens Nova tobten und tanzten, wie es einst Mose vom Tanz ums goldene Kalb berichtete. Um das kurz zu erläutern, um was es da ging, es handelte sich dabei um eine extrem ekstatische Technomusik mit einem Mindesttempo von 130 bis 150 Schlägen, elektronischen Schlägen, Schlagzeugschlägen pro Minute, was fast nur unter Drogen auszuhalten ist, von denen es dort ausreichend gab. Dass Gott ein solches Gräuel war, zeigen heute die Folgen dessen. Das Alte Testament berichtet von ähnlichen Verhalten seines Volkes mehrfach. Beten wir intensiv genug dafür, dass Israel umkehrt, damit Gott Gnade schenkt, wie er es vor Zeiten öfter getan hat? Wie ist das überhaupt mit unserem Gebetsleben, mit unserer täglichen Zeit mit Gott und mit dem Umgang mit seinem Wort? Paulus fordert die Gemeinde in Thessaloniki auf, ohne Unterlass zu beten, und meint damit nichts ohne den Bezug zu Gott zu tun. Die amtierende Nobelpreisträgerin für Medizin sagt das so: Das Gebet ist die mächtigste Form der Energie, die wir ausstrahlen. Das Gebet ist die mächtigste Form der Energie, die wir ausstrahlen. Erika Göbel stirbt wohl nicht, solange sie beten kann. Für alles und für jeden. Mit ihren 97 Jahren sieht sie in erster Linie hierin ihren Lebenssinn. Das Missionswerk Open Doors berichtet, dass das, was die um Jesu Namens willen Verfolgten am meisten befähigt, an ihrem Glauben bis ans ihr Lebensende festzuhalten, die Gebete der Christen sind. Bitten wir um Vergebung, wenn unser Beten, dieser Dienst zu beten, mehr und mehr verkümmert? Ja, beten ist Dienst, ist Arbeit. Jesus sagt, tut Buße. Es gibt Menschen, die sofort bereit sind, Buße zu tun, einen Fehler zuzugeben, um ihn dann sehr schnell zu wiederholen. In der Schweiz wird bei einem Verkehrsvergehen das Strafmandat Buße genannt. Meistens verhindert das die Wiederholung jedoch nicht. Auf diese Weise kommen die Menschen keinen Schritt weiter. Sie sagen, ich bin nun einmal so, ihr müsst mich so nehmen, wie ich eben bin. Eine ganz und gar unchristliche Rede. Die so reden, wissen nichts davon, dass Jesus uns in sein Wesen verwandeln will. Aber dieses Umdenken können wir nicht allein. Unser altes Denken hat zu solchen verfestigten Gewohnheiten geführt, dass wir sie selber nicht erkennen und darum auch nicht verändern können. Wir brauchen ein Gegenüber. Die Psychologen sprechen treffenderweise davon, dass es nötig ist, dass wir gespiegelt werden. Ein schönes Bild. Gespiegelt werden, um sehen zu können, wer und wie wir sind, damit sich unser Wesen verändern kann. Wir brauchen von Fall zu Fall seelsorgerliche Hilfe, um die Wahrheit über uns zu erkennen. Erst dann können neue Gewohnheiten eingeübt werden. Paulus, der großen Menschenkenner, schreibt an die Kolosser: Wir haben das gehört vorhin, ihr habt den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird. So sieht das also aus. Erneuerung nach dem Bild Gottes. Den alten Menschen ausziehen. Das sind die festgefahrenen Gewohnheiten mit der Selbsttäuschung. Wir sind nun einmal so. Nein, wir sind so geworden, weil wir lange unter eigener Regie gelebt haben. Alte Gewohnheiten. Wie ist das mit dem Essen und Trinken, mit den Genussmitteln im Grenzbereich der Süchte? Oder sind es schon Süchte? Bei 90% der Raucher ist das so. Wie ist das mit Sexualität und Freizügigkeit? Welche Wege gehen rein gewohnheitsgemäß unsere Fantasien im Bett und sonst wo? Der Zwang, sich schnell zu ärgern und das auch noch lautstark? Oder das Selbstmitleid, das einen dann überfällt wie Corona, bis wir das Mitleid des anderen erworben haben? und unsere Minderwertigkeitsgefühle, die mich kleiner machen, als Gott mich will. Wir hörten es zum Thema Umkehr, schreibt Paulus an die Kolosser. Legt ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Schimpfworte, unanständige Reden eures Mundes. Belügt euch nicht selbst und gegenseitig. Dagegen zieht an, als von Gott erwählte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr. Alte Gewohnheiten lassen sich nur durch Einüben neuer Gewohnheiten beseitigen. Es ist also eine Frage der Einübung, und dazu brauche ich oft die Hilfe des anderen. Dessen, der mich seelsorgerlich begleitet. Ein solcher Seelsorger kann jemand sein, der als erfahrener Christ vertrauensvoll ist und selbst Seelsorge in Anspruch nimmt. Ich bin nun einmal so, ist die Rede eines unreifen Menschen. Unser Ziel ist aber nicht dauernde Unmündigkeit und Kindlichkeit, sondern die Reife des Menschen, der nach dem Bilde Gottes geformt wird. Wie ist das nun mit der Reue, wenn etwas daneben gegangen ist? Jedem Christen passiert es ja, dass er noch sündigt. Arthur Richter, der Gründer des Marburger Kreises, sagt: Ich warne vor Leuten, die uns einzureden versuchen, dass der wiedergeborene Mensch nicht mehr sündigt. Leider sündigen wir doch noch und brauchen Reinigung. Als sich Petrus von Jesus nicht die Füße waschen lassen wollte und Jesus ihm sagte, dann keine Gemeinschaft mit ihm haben zu können, rief Petrus: Herr, dann wasche mich ganz. Da erwiderte Jesus: Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, aber er muss sich immer wieder die Füße waschen. Trotz aller herzlichen Liebe zu Jesus, trotz gemachter Erfahrungen mit der Leitung des Heiligen Geistes sündigen wir noch, aber jetzt tut Sünde weh. Es ist der Schmerz, gegen den Willen Gottes gehandelt zu haben. Wer angefangen hat, Jesus Christus lieb zu haben, dem tut es weh, ihn zu betrügen. Das ist Reue, und diese Reue verbindet fester mit Jesus. Wir erfahren, dass Gott uns lieb hat und dass er unsere Sünden vergibt, wenn wir sie ehrlich bekennen. Aber es kann sein, dass wir die Folgen unserer Sünden tragen müssen. Es kann zu einer schmerzlichen Enttäuschung führen, wenn trotz der Vergebung, die wir erfahren haben, und trotz des begonnenen neuen Lebens die Folgen unserer Sünden nicht schlagartig beseitigt sind, sondern getragen, wir sagen gerne ausgebadet werden müssen. Wenn etwa jemand seine Gesundheit durch Alkohol, Tabletten, Nikotin ruiniert hat, bleibt er zunächst krank. Und es ist fraglich, ob er jemals geheilt werden kann. Als ich Tumoren an der Harnblase abtragen lassen musste, stellte ich dem Chirurgen die Frage nach der Ursache. Darauf fragte er mich, ob ich mal geraucht habe. Ich habe. Oder wenn einer gegen die Gesetze verstoßen hat, wird man ihn schlechterfalls einsperren, auch wenn er inzwischen sein Leben Jesus übergeben hat. Wer gelogen oder betrogen hat, wer völlig egoistisch gelebt hat, der sollte sich nicht wundern, dass man ihm nun mit Misstrauen oder mindestens mit Vorsicht begegnet und ihm seine frommen Reden nicht gleich abnimmt. Besonders schmerzlich ist es, wenn einer seinen Ehepartner belogen oder sogar betrogen hat und der nun nicht bereit ist, das sofort zu vergeben. Gott hat uns versprochen, uns unsere Sünden zu vergeben, aber er hat uns nicht versprochen, uns die Folgen unseres falschen Lebens abzunehmen. Vieles hängt uns noch weiter an. Ich fasse zusammen. Gott ruft uns. Er ruft uns nicht zu größerer Aktivität oder gesteigerter Anständigkeit. Er ruft zur Umkehr. Und die beinhaltet immer wieder das Erkennen der Sünden und ihr Bekennen. Wie wir es am Anfang meiner Ausführungen hörten, ist das so, damit das, was Jesus am Kreuz tat, mir gelten kann, für mich wirksam werden kann, dass mir seine Erlösung gilt, dass Erweckung möglich wird. Dann habe ich Heilsgewissheit. Daraus entsteht die Freude, die nicht von dieser Welt ist und an der die Engel im Himmel teilhaben. Ich kann nun die erlösende Weite der göttlichen Seligkeit antreten, wie wir das eingangs hörten. Und darum ist die Aufforderung Jesu, tut Buße, das frohmachendste Wort der Bibel. Schließen möchte ich mit einem Gedicht, das ich den Herrnhuter Losungen entnommen habe, wo es da heißt, gewiss ist es noch nicht zu spät, dass wir begreifen lernen, es liegt an uns. Denn was er sät, das wird der Mensch auch ernten. Wir halten, Herr, erschrocken ein, weil wir uns ändern müssen. Lass du uns nicht allein und schärfe die Gewissen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Was bleibt, ist die Frage, wie lasse ich Jesus den Herrn meines Lebens sein? Und will ich mich von ihm verändern lassen? Wir nehmen diese Frage in die jetzt folgende Stille von einigen kurzen Minuten, die ich mit einem anschließenden Gebet beenden möchte.